Der Predigtext für den heutigen Sonntag findet sich im Anschluss an die Verse, die wir eben gehört haben. Es ist die Perikope des heutigen Tages, so wie wir sie zum Beispiel in den Losungen vorgegeben finden. Ich lese uns den Text einmal vor. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er: Siehe, das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Ja, soweit der Predigtext, wie gesagt, so wie er uns heute vorgegeben ist. Wenn man so als Laienprediger dann und wann zum Einsatz kommt, dann ist man ja eher geneigt, Texte zu nehmen, die so ein bisschen mehr hergeben, wo schon ein bisschen mehr los ist. So die Berufung des Petrus mit dem Fischzug, da könnte man ja vielleicht mehr draus machen. Dieser Text, wenn man es genau betrachtet, ist ja eher unscheinbar. Er lässt sich eigentlich in zwei kurze Sätze zusammenfassen. Einige Jünger von Johannes lernen einen ihnen bis dahin unbekannten Mann kennen, den der Johannes als das Lamm Gottes bezeichnet. Neugierig geworden, gehen sie mit ihm nach Hause, verbringen einige Stunden bei ihm und anschließend bezeichnen sie ihn als den großen Messias und erzählen anderen davon. Fertig. Ja, wenn man sich auf einen solchen Gottesdienst vorbereitet, dann schaut man ja auch mal. Ich habe auch geguckt, ja, was ist denn an dem Sonntag dran in der Perikope? Und als ich den Text gelesen habe, da ging mir das so. Da habe ich gedacht, nimm's lieber einen anderen, der gibt nicht viel her. Aber ich habe ihn dann doch genommen. Und wie es dazu kam, das sage ich euch so ganz am Ende der Predigt. So saß ich denn davor. Ja, wie bekommt man denn nun einen Zugang zu einem solchen Text? Ich habe mich gefragt, irgendjemand hat ihn ja mal aufgeschrieben. Und demjenigen muss das ja nur noch wichtig gewesen sein, was er da aufgeschrieben hat. Und schon an dieser Stelle beginnt der Text interessant zu werden. Denn so ganz unscheinbar ist immer die Rede von Andreas und einem anderen Jünger. Und wenn man denn mal so in der Wissenschaft nachschlägt und bei namhaften Theologen, dann sind sich die meisten einig, dass dieser andere, der immer so sich unscheinbar im Hintergrund hält, dass er derjenige ist, von dem dieser Bericht stammt. Und nicht nur dieser Bericht, man schreibt ihm sogar die Textvorlage für das ganze Johannesevangelium zu und nennt ihn deshalb in der Literatur auch häufig Johannes. Geht manchmal ein bisschen durcheinander. Jetzt haben wir Johannes den Täufer und den Johannes vom Schreiber, aber ich glaube, ihr könnt das auseinanderhalten. Also der andere Jünger wird häufig als der bezeichnet, von dem dieser Bericht stammt. Und damit erhält der Bericht für mich einen ganz neuen Inhalt. Denn dann schreibt ein Betroffener. Und dann kann ich mich mal versuchen, in seine Lage zu versetzen. Den Text mal so auf mich wirken zu lassen, wie er es damals wohl erlebt haben mag. Und das will ich jetzt mal für euch versuchen. Ich schlüpfe mal für einen Moment in seine Rolle. Ich bin jetzt der andere Jünger. Ja, liebe Geschwister, wenn ich euch so anschaue, ihr klagt heute. Ihr sagt, die Zustände bei uns sind miserabel. Die Politik ist schlecht. Auch in den großen Kirchen ist nicht mehr viel los. Der Zustand in unserer Gesellschaft ziemlich übel. Und dann fasst ihr das alles zusammen mit dem Satz, früher war alles viel besser. Ich kann euch sagen, früher war es überhaupt nicht besser. Die Zeit, in der ich gelebt habe, die war viel schlechter. Ihr glaubt mir das nicht? Ich will euch mal ein paar Beispiele nennen. Ihr kennt ja alle die Geschichte meines Volkes. Wir hatten große Könige, große Propheten, große Richter. Aber irgendwann ging das alles kaputt. Wir kamen in Gefangenschaft, kamen nach einigen Jahren wieder zurück. Ist jetzt ungefähr 450 Jahre her. Da konnten wir wieder zurückkommen in unser Land und sogar unseren Tempel wieder aufbauen. Aber, ich kann es nicht anders sagen, so richtig auf die Füße gekommen sind wir seitdem nie wieder. Das große Volk, das wir mal waren, ein einig Volk unter einem großen Gott, das sind wir nicht mehr. Die letzten 400 Jahre kein Prophet mehr, nichts mehr, was uns zusammenhält. Und was wohl am schlimmsten ist, wir erleben jetzt über 400 Jahre Fremdherrschaft. Immer fremde Fürsten. Zuerst waren es die Perser. Dann, so vor 300 Jahren, kamen die Griechen und besetzten unser Land. Vor 150 Jahren wechselten die ab auf die Römer, auf die Syrer. Die Syrer kamen. Regierten für bei uns so ungefähr bis vor, so knapp 70 Jahren. Dann kamen die Römer. Und sie regieren jetzt noch bei uns. Und wisst ihr, ich glaube, ihr kennt das. Ihr sagt heute, wenn man so lange unter einer solchen Fremdherrschaft lebt, dann findet ein Prozess der Säkularisierung statt. Das sagt ihr heute gerne. Säkularisierung, das heißt so viel wie, Gott spielt keine Rolle mehr. Wenn ich das so sage, Gott, dann muss ich das präzisieren. Götter gibt es bei uns jetzt massenhaft. Aber eben nicht unser Gott. Der große Gott, der unser Volk doch zusammenhält. Überall findet man jetzt Altäre. Und ihr glaubt gar nicht, was dort passiert. Auf diesen Altären wird unreines Opferfleisch verbrannt. Da passieren die schlimmsten Dinge. Es gibt sie ja bei uns noch, Familien, die noch an alten Traditionen und am alten Glauben festhalten. Und als unlängst eine Frau mit ihrer Familie sich weigerte, dieses Opferfleisch zu essen, da wurde sie mitsamt ihren Kindern gleich mit verbrannt. Schlechte Zeiten haben wir. Und der römische Feldherr, der hier neulich eingezogen ist, sein erster Gang führte ihn in das Allerheiligste unseres Tempels, da wo kein Normalsterblicher hingehen darf. Das sind unsere Bedingungen. Jetzt könnt ihr natürlich einwenden, aber was wollt ihr denn? Die Besatzer, sie haben euch doch eigentlich immer an der langen Leine geführt. Ihr habt doch immer Herrscher aus eurem eigenen Volk gehabt. Eigene Regierungen. Was soll ich dazu sagen? Das sind die Schlimmsten. Das sind diejenigen, die ihre Macht nur dadurch haben, dass sie sich mit unseren Besatzern anfreunden. Fraternisieren, wie man so sagt, mit dem Feind. Ihnen ist jedes Mittel recht, um ihre hohe Position zu behalten. Mord, Totschlag und Lüge innerhalb von Familien sind an der Tagesordnung. Der, den wir im Augenblick gerade haben, den kennt ihr sogar. Das ist der Herodes. Das ist der, der in Bethlehem jede Menge Kinder hat umbringen lassen. Jetzt hat er im Augenblick seine 10. Frau. Zwischendurch soll er mal eine gehabt haben, die soll er wirklich geliebt haben. mit der hatte er auch Kinder. Aber die hat er hinrichten lassen mitsamt den Kindern. Ihr glaubt, das wäre unmöglich, was ich euch hier erzähle? Könnt ihr alles nachlesen in einschlägigen Geschichtsbüchern. Ist alles wahr. Ja, die Zeiten, in denen ich gelebt habe, die waren ganz finster. Aber dann sagt ihr, dann habt ihr aber doch zumindest noch die geistliche Obrigkeit. Die, die für die Kirche, für euren Glauben zuständig sind. Die hohen Priester, die euch doch noch führen als Volk. Leider muss ich euch sagen, die sind keinen Deut besser. Ein Beispiel nur. Einer unserer hohen Priester hatte den schönen hebräischen Namen Jesus. Den hat er ändern lassen in den griechischen Namen Jason. Weil griechische Weisheit, griechische Lehre, griechische Philosophie, ja, die hat Ansehen. Das ist was. Da kann man was mit werden. Ihr merkt schon, bei uns regiert der Zeitgeist. Es geht nur um Ansehen, es geht um Geld, es geht um Macht, es geht um Einfluss. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Das ist unsere Zeit. Sie ist so finster, viel schlimmer als bei euch. Bei euch gelten ja wenigstens die Menschenrechte noch halbwegs, bei uns nicht. In dieser finsteren Zeit gibt es aber immer noch Familien, die daran glauben, dass wir das erwählte Volk unseres großen, des einzigen Gottes sind. Ich komme aus solch einer Familie und mein Freund Andreas, von dem ihr eben auch gehört habt, der auch. Und wir halten fest an diesen alten Traditionen und deshalb ziehen Andreas und ich auch durchs Land und hören, gibt es nicht irgendwo einen, es muss doch mal was passieren. Irgendwann muss er doch kommen, unsere alten Propheten, auch wenn es schon hunderte von Jahren her ist. Sie haben doch gesagt, da kommt einer, wenn es ganz finster ist. Dann wird er kommen und er wird euch irgendwie erretten aus dieser Finsternis. Und ihr habt es doch eben gehört, finsterer kann es nicht werden. Wenn er denn kommen soll, wenn nicht jetzt, ja wann dann? Und so hörten wir eines Tages, der Andreas und ich, es gibt da einen neuen Prediger, irgendwo am Jordan, ein Stück weg, der predigt sehr wortgewaltig. Wir machen uns sofort auf den Weg, hören, was es dort gibt. Zuerst waren wir ein wenig enttäuscht, weil er ja gleich sagte, ich bin nicht der Große. Aber neue Hoffnung keimte auf, als er dann sagte, aber bald kommt einer nach mir und der wird es tun, der wird euch erlösen. Aber bereitet euch drauf vor. Und schonungslos führte er uns die schlimmen Verhältnisse auch in unserer Gesellschaft, unseren Abfall vom Glauben, vor Augen. Und er sagte, wenn ihr euch vorbereiten wollt auf das Kommen dieses großen Erlösers, dann kehrt um. Und wir Juden, wir kennen das Zeichen. Wenn man wirklich umkehren will, dann wäscht man sich rein. Und das nennen wir Taufe. Und so ließen wir uns von dem Johannes taufen als Zeichen dafür, ja, wir wollen vorbereitet sein, wenn dieser große Erlöser kommt. Wir wollen alles abwaschen, was uns irgendwie beschäftigt und auch auf falsche Wege führt. Und so gingen wir immer wieder, fast jeden Tag hinaus, wenn Johannes am Jordan predigte. Es war ein Tag wie jeder andere. Johannes hatte wieder geredet und stand am Ufer und musterte die Besucher. Wir standen nicht weit ab von ihm. Bald merkten wir, dass sein besonderes Interesse einem Mann galt. Wir kannten ihn nicht und er wäre uns auch nicht aufgefallen. Er war ziemlich unauffällig, nichts Besonderes. Kein besonderes Outfit, wie ihr heute sagt. Nicht auffällig gekleidet, eher schlicht. Und trotzdem, Johannes hatte ihn immer im Blick und er muss etwas gesehen haben, was wir nicht sahen. Denn plötzlich wandte er sich uns zu und sagte, seht, das Lamm Gottes. Ganz ehrlich, in dem Augenblick waren wir eher etwas enttäuscht. Was kann man von einem Lamm Gottes denn Großes erwarten? Das Bild war uns nicht ganz fremd. Ihr habt es ja eben selbst gelesen in der Wechsellesung. Da war die Rede von dem Mann Gottes, der auch als Lamm zur Schlachtbank geführt wird. Ja, wir kannten das Bild wohl von unseren Propheten. Aber trotzdem verband sich das irgendwie nicht mit der Vorstellung des großen Erlösers aus dieser schwierigen Situation, in der wir waren. Das Bild des Lammes, ja, wir kannten es auch vom jährlichen Passahlamm. Wir wussten, dass das Lamm Gottes wichtig ist. Aber wie gesagt, es war eigentlich nicht das, was wir uns in dieser Situation erwarteten. Trotzdem, das kann ich nicht abstreiten, war unsere Neugierde geweckt. Wir merkten, der Fremde will gehen. Er schickte sich an, machte sich auf den Weg. Andreas und ich schauten uns an und sagten, wir gehen ihm nach. Wir wollen doch mal wissen, wo er wohnt. Denn in seinem Umfeld, da kriegen wir bestimmt raus, ob denn nun wirklich was Besonderes an ihm ist. Erfährt man ja leicht von Nachbarn und so. Was ist das denn wohl für einer? Also folgten wir ihm im gebührenden Abstand. Aber nach einiger Zeit muss er uns bemerkt haben. Ganz plötzlich und unvermittelt drehte er sich um, schaute uns an, sprach uns an, was sucht ihr? Damit ihr nachempfinden könnt, was wir damals empfunden haben, ein kleines Bild. Ihr guckt ja vielleicht auch manchmal Krimis oder so und da sieht man, wenn die Polizei einen großen Gangster festnehmen will, dann sind sie alle drumherum und dann sagt irgendeiner Zugriff. Und dann stürzen sich alle auf den Betroffenen. Als dieser Fremde sich nach uns umdrehte, da haben Andreas und ich das empfunden wie einen Zugriff. Damit hatten wir in dem Augenblick nicht gerechnet. Wir waren etwas verdattert. Was sucht ihr? In dem Augenblick, klar, wir hätten viel sagen können. Was suchen wir? Wir suchen Antworten. Antworten auf die Fragen, warum es uns als das große Volk Gottes so schlecht geht. Warum wir keine großen Führer mehr haben. Aber am meisten hätten wir natürlich fragen können. Und dann wollen wir auch noch wissen, wer bist du denn? Was bist du denn für einer? Aber all das trauten wir uns in dem Augenblick nicht und es fiel uns auch nicht ein. Darum antworteten wir eigentlich ganz wahrheitsgemäß in dem Augenblick, wir wollten eigentlich nur wissen, wo du wohnst. Welche Antwort erwartet man in dem Augenblick? Ein höflicher Mensch zückt seine Visitenkarte und sagt, hier steht alles drauf. Oder er hätte sagen können, ich wohne da hinten, Scheinweg 35. Und vielleicht sieht man sich ja mal. Wir können ja mal einen Termin ausmachen. Kann ja mal sein, dass wir uns mal wieder begegnen und dann können wir ja noch mal reden. All das war nicht. Er sagte, kommt und seht. Wo er wohnte, sagte er uns nicht. Ja, Andreas und ich schauten uns an, was sollten wir jetzt machen? Kommt und seht. Das tut man doch nicht, wenn einer das auch sagt, das ist ja höflich. Aber unangemeldet kann man doch nicht mitgehen. Das macht doch keiner. So wie wir jetzt gekleidet waren, wir waren noch nicht ordentlich genug angezogen. Und ein Gastgeschenk hatten wir auch nicht. Aber was sollten wir machen? Er ging weiter. Es blieb nur die Möglichkeit, ihn zu verlieren oder mitzugehen. Also gingen wir mit. Nachmittags gegen 4 kamen wir bei ihm zu Hause an. Wir blieben dort bis zum späten Abend, und das ist für uns eigentlich ungewöhnlich. Ja, und am späten Abend gingen Andreas und ich wieder raus, verließen ihn, schauten uns an und waren uns ganz sicher, wir haben den Messias, den Erlöser gefunden. Und wir spürten in uns auch den Drang, das anderen zu erzählen. wenn ich euch jetzt so anschaue, dann merke ich, damit seid ihr nicht zufrieden. Jetzt seid ihr unzufrieden. Ich kann eure Gedanken lesen. Jetzt hat er uns so viel von allem vorher erzählt. Aber diese paar Stunden, da hätten wir doch gerne Mäuschen gespielt. Was der Mensch da, wir wussten dann ja, hatten wir ja von ihm erfahren, dass er Jesus heißt und von Nazareth kommt. Was der euch da erzählt hat, dass ihr dann anschließend, erst habt ihr doch nur gewusst, Lamm Gottes. Und dann habt ihr gesagt, das ist der Messias. Was der da mit euch gemacht hat, was der euch da erzählt hat. Warum, mein lieber Mann, hast du darüber denn nichts zu berichten? Das würde uns, also euch, das Glauben doch viel leichter machen. Warum ist darüber denn nichts berichtet? Kannst du uns darüber denn nichts erzählen? Ganz ehrlich, wenn ihr genau hingehört habt, hat eure Schwester euch das vorhin schon vorgelesen, in dem Text, der vorher kam. Da hat sie euch doch gesagt, was da passiert ist. Soll ich euch nochmal erinnern? Johannes hat damals gesagt, ich taufe euch mit Wasser. Aber nach mir kommt einer, der tauft euch mit Heiligen Geist. Und genau das ist es in den Stunden, die wir bei ihm waren, passiert. Und das ist ein Prozess, diese Taufe mit dem Heiligen Geist. Ein Prozess, der immer wieder und unaufhörlich stattfindet, wenn man bei Jesus bleibt. Und der Prozess hat begonnen, nicht erst als wir bei ihm waren. Das war mir hinterher ganz klar. Der Prozess hat begonnen, als er sich umdrehte und sagte, was sucht ihr? Darum dieser Zugriff, da wusste ich, ja, da hat der Prozess begonnen mit der Taufe. Und was war denn das Besondere an dem Gespräch? Wir waren doch zu Johannes gegangen, hatten ihm zugehört und es war uns klar, jawohl, wir brauchen Umkehr. Wir müssen uns wieder als Volk besinnen auf die alten Werte. Aber als wir da bei Jesus waren, das war eine Reinigung ganz anderer Art. Er kannte jeden von uns beiden ganz genau. Er wusste unsere Schwachstellen. Er wusste, wo wir Reinigung nötig hatten. Und er hat uns Dinge zugesagt und auf den Kopf zugesagt, die hätten wir nicht für möglich gehalten. Und die waren auch nicht unbedingt einfach. Nicht einfach für uns. Und doch eröffnete er uns eine Perspektive. Wir haben erkannt, dieser Mann hat ganz andere Vollmachten. Er hat ganz andere Kräfte. Aber was erzähle ich euch das eigentlich? Ihr seid doch Christen. Ihr folgt ihm doch nach. Und das ist doch bis heute so geblieben. Das müsst ihr doch eigentlich wissen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, so ist das wohl. Und darum verlasse ich jetzt mal diesen Erzähler und bin jetzt wieder der, den ihr hier kennt, der Dietmar Krüth. Es ist ja so bis heute. Diese Geistestaufe, die stellt einen Prozess dar, den wir, die wir an Jesus Christus glauben, immer wieder so erleben, aber auch immer wieder so nötig haben. Das wurde mir ganz deutlich jetzt immer erst wieder. Ich habe eben mal geschaut, ihr habt das hier oben nicht. Bei uns in Jeddelo hängt da oben groß drüber die Jahreslosung. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Erst habe ich immer gedacht, was ist das auch für ein schöner Spruch? Klar, das Böse überwinden, wenn man mal immer gut ist, so nach dem Motto, halt die andere Wange hin. Vielleicht erreicht man ja damit was. Aber im Laufe der Monate habe ich mich immer mal wieder damit beschäftigt und mir ist deutlich geworden, nein, darum geht's gar nicht. Das Böse von außen, das kann uns zwar beschädigen, wie es auch ja an anderer Stelle in der Bibel heißt. Aber das können wir letzten Endes nicht unbedingt überwinden, sonst hätte es gar nicht so viele Märtyrer gegeben, die es auch nicht geschafft haben, das Böse zu überwinden, sondern die darunter gelitten haben und gestorben sind. Nein, das Böse in uns gilt es zu überwinden. und bewahre uns vor dem Bösen. Das ist doch auch der Grund, weshalb Jesus das dann im Vater unser noch wieder aufgenommen hat. Es ist ihm so wichtig, führe uns nicht in Versuchung, und dann heißt es nicht und erlöse uns, sondern erlöse uns von dem Bösen. Die Versuchung wird es immer wieder geben, die sind überall. Sie kann außen um uns herum sein, uns bedrohen, sie ist böse, aber sie schadet uns nicht. Gefährlich wird es erst, wenn das Böse bei uns einzieht und wir das Böse reproduzieren und es in die Welt bringen. Und dieser Gefahr unterliegen wir alle und ich auch ganz besonders. Diese Gene sind in mir angelegt. Wenn man es gewohnt war, lange Jahre eine Institution zu leiten, dann ist man es auch gewohnt, mal zu bestimmen. Und das kann sehr schädlich sein. Es ist sehr schädlich, wenn man nicht hinhören kann, was anderen Menschen vielleicht gut tut, was ihnen fehlt, was nicht in Ordnung ist. Es gibt so vieles, über das man reden kann. Das alles eröffnet die Taufe durch den Heiligen Geist. Ich weiß, dass ich damit alleine nicht fertig werde. Ich brauche auch diesen starken Erlöser. Und ich bin aber in guter Gesellschaft und das macht mich eigentlich wieder froh. Ihr kennt alle diesen einen ganz großen Namen des Apostels Paulus. Auch sein Wort, er hat das ganz groß herausgeschrien, ja mal fast im Römerbrief. Nicht das Gute, das ich tun will, das tue ich, sondern das Böse, das ich nicht will. Und dann fährt er fort wie ein Aufschrei, ich Elender, wer wird mich erlösen? Aber er kommt dann zu dem Ergebnis, ja, Gott sei Dank, der uns erlöst hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Und so ist das auch für mich, wenn die Situation auch um mich herum ganz finster ist, wie damals bei diesen Menschen, von denen wir eben gehört haben. Es war ganz finster zur damaligen Zeit. Die Geistestaufe Jesu Christi kann ich immer erleben. Und sie gibt mir immer wieder ganz neue Kraft und sie hilft mir immer wieder auf. Und das mag euch übertrieben vorkommen, aber für mich geht die Geistestaufe Jesu Christi bis in den körperlichen Bereich, bis in die körperliche Erfahrung. Mir geht es so, wenn ich in einem Gottesdienst sitze oder auch manchmal, wenn ich alleine spazieren gehe im Wald und meine Gedanken sind irgendwo bei Gott, bei der Schöpfung. Oder aber im Urlaub, ich gehe in eine fremde Kirche und bin beeindruckt, was die Leute früher aufgewandt haben, um ihren Gott zu ehren. Und ich setze mich für einen Moment still in eine Bank. Ich fahre gern nach England und da gibt es viele alte Kirchen. Und wenn man denn da so sitzt und für einen Moment, dann habe ich mitunter einfach das Gefühl, dass Gott mir ganz nahe ist, als wenn er mir die Hände auf die Schultern legt und ich spüre einen Schauer auf meinem Rücken. Und ich weiß, Gottes Geist ist da. Seine Geistestaufe, sie berührt mich auch jetzt, immer wieder. Und so erlebe ich es dann auch, dass auch meine Gebete erhört werden. Und ich weiß auch, in den vielen Jahren, die ich hier in Jever tätig sein konnte, es war ja nicht unbedingt auch eine leichte Tätigkeit, dass ich dort sehr viel Bewahrung erlebt habe. Und ich weiß auch, dass in dieser Gemeinde immer Geschwister gewesen sind, die auch für mich gebetet haben. Und das hat mir auch sehr geholfen, dieses Wissen. Durch den Geist getauft, das macht gehorsam. Vor 46 Jahren habe ich gesagt, ja, ich will gehorsam sein. Jesus, du hast gesagt, lass dich jetzt auf meinen Namen taufen. Da hat es aufgehört, dieses solche Gott, das wirklich so gemeint haben. Er hat das so gemeint. Denn das mit der Taufe, das ist ja auch für uns Menschen ganz offensichtlich ein ganz schwerer Schritt. Da sagt man nämlich und zeigt man, dass man sich auch erniedrigen kann, dass man klein werden kann, dass man reingewaschen werden muss. Aber dann ist es ein so großartiges Erlebnis, auch dieses Wissen mit dem Heiligen Geist getauft zu sein, darin Kraft zu empfangen, das ist eine wunderbare Erfahrung. Wenn man denn sein Leben lebt, bedeutet das nicht, dass man nicht auch, das können wir ja bei Jesus nachlesen, von dem Geist manchmal in die Wüste geführt wird. Aber man bekommt die Kraft, den Weg dann auch zu gehen. Man bekommt neue Einsichten und jeder von uns hat die Aufgabe,
von diesen Erfahrungen anderen zu erzählen. Wie wir es gehört haben, Andreas findet seinen Bruder und andere. Und wenn ich heute hier bei euch bin, dann war das auch mein Auftrag. Ich sollte doch mal gucken, ob hier nicht auch jemand zu finden ist. Und vielleicht habe ich euch alle gefunden, denn wir alle brauchen immer wieder die Zuwendung Gottes, dass er seine Hände auf unsere Schultern legt und sagt, ich bin ja da für euch. Ich taufe euch mit meinem guten Heiligen Geist. Ja, ich bin heute hier als, ja, wenn man so will, als der, der nun diese Jünger vertritt und den Bericht weitergibt. Und jetzt kann ich euch diese Worte, und es waren wirklich die ersten Worte Jesu, die im Johannesevangelium überliefert wurden, und darum sind sie auch so einprägsam, jetzt kann ich sie euch noch einmal zurufen. Was sucht ihr? Sagt Jesus. Und dann sein Angebot. Kommt und seht. Und jetzt geht's euch wie den Jüngern. Ihr müsst euch entscheiden. Lassen wir ihn weitergehen? Oder nehmen wir das Angebot an? Manchmal fällt es einem ja auch schwer, seine Antwort zu formulieren. Es soll dann ja auch gut sein. Wir sind in der glücklichen Lage, dass es viele schöne Lied- und Gedichtverse gibt. Ich finde, es gibt einen Liedvers, den kann man hierauf gut antworten, den kennt ihr alle. Leider wird er oft nur bei Beerdigungen gesungen, wenn es ja eigentlich zumindest für den Betroffenen da schon zu spät ist. Darum, wenn Jesus uns zuruft, kommt und seht und wir dann davor stehen, was sollen wir antworten? Wie wäre es mit dieser Liedstrophe? So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen, da nimm ich mit. Das wäre mein Wunsch für uns alle heute, dass wir das auf Jesu Aufforderung kommt und geht, so nachsprechen können. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen, da nimm ich mit. Amen.